NDR Info. Themen des Tages.
Under Destruction, also übersetzt in der Zerstörung oder es zerlegt sich gerade. So nüchtern und radikal beschreibt die Münchner Sicherheitskonferenz in diesem Jahr den Zustand der Welt. Under Destruction ist die Überschrift des diesjährigen Treffens. Über 115 Länder, mehr als 60 Staats- und Regierungschefs kommen in den Tagen gerade in Bayern zusammen. Wir schauen in den Themen des Tages gleich allen voran auf die Rede des Kanzlers. Eine Grundsatzrede sollte es sein zur Rolle auch Deutschlands in einer brüchiger werdenden Weltordnung. Und immer wieder werden Bahnmitarbeiter Opfer von Angriffen. Nach dem Tod eines Schaffners hat die Deutsche Bahn heute zum Sicherheitsgipfel eingeladen. Wie man Zugbegleiter besser schützen will, auch das hören Sie in den Themen des Tages. Heute ist Freitag, der 13. Ich bin Nina Zimmermann, guten Abend. Beim weltweit wichtigsten sicherheitspolitischen Treffen, der Münchner Sicherheitskonferenz, geht es ja darum, wie sich die Welt politisch immer wieder neu sortiert, wie man reagiert. Und sie ist nicht nur eine Bühne, sie ist auch ein Verhandlungsraum. Hier schickt man Signale in die Welt. Putin hat das schon gemacht. J.D. Vance vergangenes Jahr. Friedrich Merz eröffnete die Konferenz heute Mittag mit einer mit durchaus Spannung erwarteten Rede, die im Vorfeld auch Grundsatzrede genannt wurde.
Gleich am Anfang seiner Eröffnungsrede macht Bundeskanzler Friedrich Merz seine Sicht auf die aktuelle Situation der USA klar.
Der Führungsanspruch der Vereinigten Staaten jedenfalls ist angefochten, vielleicht schon verspielt.
Europa habe sich zu lange auf die USA verlassen. Aber niemand habe uns in diese übermäßige Abhängigkeit gezwungen, sagte Merz. Diese Unmündigkeit sei selbst verschuldet.
Aber diesen Zustand lassen wir jetzt hinter uns. Und zwar lieber heute als morgen.
Europa sei der neuen Realität nicht ausgeliefert, sagt Merz, sondern könne sie gestalten, wenn alle zusammenarbeiten. Was folgt, ist eine Art Call to Action für Deutschland und seine europäischen Partner. Europa müsse militärisch, wirtschaftlich und technologisch aufholen. Es brauche eine bessere gemeinsame Handelspolitik und neue Partner. Außerdem einen starken europäischen Pfeiler innerhalb der NATO. Bei all dem macht Merz klar, dass Deutschland keine Alleingänge plane.
Gerade deutsche Außenpolitik und deutsche Sicherheitspolitik ist europäisch verankert. Und dieses Europa ist heute wertvoller denn je.
Die transatlantischen Beziehungen schreibt Merz aber nicht ab. Im Gegenteil. Die NATO zum Beispiel sieht er weiterhin als Grundpfeiler einer gemeinsamen Verteidigungsstrategie. Diesseits und jenseits des Atlantiks müsse man zu dem Schluss kommen, dass man zusammen stärker sei.
Die NATO ist nicht nur unser, sondern, liebe amerikanische Freunde, auch euer Wettbewerbsvorteil.
Trotz aller Distanz zur USA macht Merz aber klar, dass es ihm lieber wäre, die Zukunft zusammen mit den USA zu gestalten, als ohne sie. Überhaupt sind Partnerschaft, Bündnis, Freundschaft, Zusammenhalt die Worte, die Merz in seiner Rede sehr oft verwendet. Ob er damit einen Tonfall setzen kann für die kommenden Tage, wird sich beim Auftritt von US-Außenminister Marco Rubio am Samstag zeigen. Bei der Sicherheitskonferenz vergangenes Jahr hatte US-Vizepräsident J.D. Vance die US-Delegation angeführt. Er hat Europa unterstellt, die Demokratie und Meinungsfreiheit einzuschränken. Seine Rede damals gilt als beispiellose Abrechnung der USA unter Trump mit Europa. Neben den schwierigen transatlantischen Beziehungen geht es auf der Sicherheitskonferenz, wie schon die Jahre zuvor, vor allem um den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Dieses Jahr gibt es erstmals ein sogenanntes Ukraine-Haus, einen extra Raum als Arbeitsort für die ukrainische Delegation. Ausgestellt sind dort auch einige der Drohnen, die täglich ukrainische Häuser und Kraftwerke zerstören, und ein mit KI erstelltes Video, das zeigt, wie diese Drohnen in europäische Städte einschlagen. Eine Installation, durch die der Aufruf von Merz zu Zusammenhalt und sein Call to Action noch einmal eine ganz andere Dringlichkeit bekommt.
Soweit schon mal der Bericht von Christine Auerbach zum Auftakt der Münchner Sicherheitskonferenz. Und schauen wir noch mal auf die Rede des Kanzlers. Für die ARD ist auch unser Korrespondent Oliver Neuroth in München, im Hotel Bayerischer Hof, wo sich die über 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ja jetzt treffen bis Sonntag. Ich habe ihn kurz vor der Sendung sprechen können und gefragt, war das denn die angekündigte Grundsatzrede?
Ich würde sagen, es war eine prägnante Rede von Merz. Er ist deutlich geworden, aber es war jetzt keine Rede, die in die Geschichtsbücher eingehen wird, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Merz hat ja schon klargemacht, dass das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA Risse bekommen hat. Es gebe eine Kluft, sagte er. Auch politisch andere Akzente, die werde er setzen. Und zwar, Deutschland sehe keine Zölle, überhaupt nicht, als kein passendes politisches Mittel. Merz hat auch klargestellt, er will die Verbindung zu den USA wiederherstellen, eine neue Partnerschaft gründen. Das hat er alles in sehr ernstem Ton gesagt, in sehr deutlichen, prägnanten Worten. Von daher würde ich sagen, eine gute Rede, keine herausragende.
Es gab ja auch schon in München Eröffnungsreden, die mehr Applaus bekommen haben. Merkel hatte sogar mal Standing Ovations. Liegt das vielleicht aber auch am Ende daran, dass es halt weiter mehr ja eine Bestandsaufnahme war, was Friedrich Merz da gesagt hat, und Absichtserklärung am Ende?
Tatsächlich wurde er wenig konkret. Das einzig Neue war so ein bisschen, dass er neue Partnerschaften sucht in der Welt, dass er mit Indien, mit Brasilien, mit Südafrika nun in engeren Kontakt treten möchte. Das hat man jetzt so klar, so deutlich noch nicht von Friedrich Merz gehört. Aber tatsächlich war der Neuigkeitswert sonst überschaubar. Er hat eben doch Rhetorisches recht gut gemacht, inhaltlich tatsächlich wenig neue Dinge drin.
Und damit ist die Sicherheitskonferenz jetzt eröffnet. Was werden denn noch die prägenden Themen die kommenden Tage sein?
Also ein Highlight dürfte dann morgen früh sein, der Auftritt von US-Außenminister Marco Rubio hier in München. Das wird so als ein Highlight gesehen, denn wir warten natürlich auf eine Reaktion auf das, was Friedrich Merz heute angekündigt hat. Und die Frage natürlich auch, wie offensiv wird das Marco Rubio verkünden? Wird er den Ton wählen, den im vergangenen Jahr der US-Vizepräsident Vance gewählt hat, wo er Europa schwere Vorwürfe machte? Und die meisten gehen davon aus, dass Marco Rubio etwas, ja, sagen wir mal, weniger offensiv das Ganze verkünden wird. Er wird natürlich eine Rede für seinen Präsidenten halten, für Donald Trump. Also die Grundlinien dürften klar sein, nämlich dass die USA mehr militärisches Engagement von den NATO-Staaten in Europa fordern. Aber ich denke, es wird weniger Wellen schlagen als bei Herrn Vance vergangenes Jahr.
Ja, Rubio als Außenminister ist ja auch bestimmt diplomatischer als Trump und als Vance. Aber er ist eben auch nur die Nummer 3. Was ist das denn für ein Signal?
Das könnte man als Signal werten, dass die USA doch nicht so sehr hier auf dieses Format in München setzen. Allerdings würde ich das auch gleich wieder zurücknehmen, denn die US-amerikanische Delegation, die ist so groß in diesem Jahr wie nie bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Das kann man natürlich schon als Zeichen sehen, dass den USA, Europa und diese Veranstaltung nicht egal sind. Ganz und gar nicht. Also wenn man in so einer großen Mannstärke hier anreist, signalisiert das schon, dass man es für wichtig hält, mit Europa zu sprechen, mit Deutschland auf diesem Format und dass man die Münchner Sicherheitskonferenz für eine geeignete Plattform hält.
Warum ist das eigentlich eine geeignete Plattform? Also es gibt ja die großen Panels, klar, aber der Bayerische Hof bietet auch viele Nischen, viele Gänge, viele Hotelzimmer, Hinterzimmer, in denen man auch verhandeln kann. Macht das den Reiz aus?
Ich würde sagen, ja, das ist das Besondere an dieser Konferenz, dass einfach sehr unterschiedliche Menschen hier aufeinandertreffen und das auch mehr zufällig passieren kann. Klar, es gibt viele Gespräche hinter verschlossenen Türen zwischen hochrangigen Politikern, aber eben auch NGOs sind dabei. Es sind viele internationale Organisationen am Start, es sind viele Experten hier, Politologen, Soziologen, also eine interessante Mischung der Teilnehmer, eine sehr, sehr große Gruppe an Menschen und das Ganze in diesem, ja, sehr ehrwürdigen, sehr luxuriösen Hotel, wo das Ganze einen doch sehr schönen Anstrich auch hat, einen sehr feierlichen Touch, könnte man vielleicht sagen. Und es kommt eben zu Begegnungen, die, glaube ich, sonst auf der Weltbühne eher selten stattfinden.
Aus München unser Korrespondent Oliver Neuroth, der Auftakt der Sicherheitskonferenz, unser erstes Thema heute Abend. Die Deutsche Bahn hat heute zu einem Sicherheitsgipfel eingeladen und mit Politik, mit Bund und Ländern, mit Gewerkschaften über mögliche und schnelle Sicherheitsmaßnahmen beraten. Auslöser ist natürlich der tragische Tod eines Zugbegleiters, der bei einer Ticketkontrolle angegriffen und verletzt wurde und dann ja auch an seinen schweren Kopfverletzungen starb. Die Deutsche Bahn meldete im vergangenen Jahr über 3000 solcher Angriffe. 82% der Mitarbeiter haben so etwas schon selbst erlebt. Also braucht man jetzt Maßnahmen, die Menschen, die uns ja auch Mobilität ermöglichen, auch besser zu schützen. Und diese Maßnahmen wurden heute in Berlin bei dem Sicherheitsgipfel besprochen und vorgestellt. Sabine Henkel.
Bahnchefin Evelyn Paller gibt den Fahrplan vor.
Wir wollen handeln, bevor noch etwas passiert. passiert.
Wir, das sind die Bahn und die Politik in Bund und Ländern. Zunehmende Übergriffe auf Bahnmitarbeitende haben sie wachgerüttelt. Der Tod eines Zugbegleiters vor einigen Tagen hat sie erschüttert. Bahnhöfe und Züge sind offensichtlich kein sicherer Arbeitsplatz mehr. Das hat auch Inna Lorenz in ihren Einsätzen erfahren.
Bespucken, beschimpfen, aus der Tür schmeißen, den Kollegen treten. Also ich persönlich habe es erlebt, wie mein Betreuer mit dem Messer angegriffen wurde.
Wie aber das alles verhindern? Erste Antworten hat die Bahnchefin gegeben. Allen Bahnmitarbeitenden mit Kundenkontakt wird noch in diesem Jahr eine Bodycam zur Verfügung gestellt. Sie können dann, wenn sie wollen, Bild und Ton in brenzligen Situationen mitschneiden. Manche Zugbegleitende machen das schon. Stefanie Meyer etwa. Sie hat gute Erfahrungen gemacht.
Es ist einfach wirklich ein anderes Feeling im Zug. Die Fahrgäste sind einfach auch ein Stück weit freundlicher, das kann man auch so sagen, einfach weil die Situation an Bord mittlerweile manchmal nicht mehr ganz so schön ist, wie sie einmal war.
Und weil das so ist, soll auch die Schutzausrüstung verbessert, der Hilfenotknopf weiterentwickelt und das Deeskalationstraining ausgebaut werden. Außerdem sollen Zugbegleiter selber entscheiden, ob sie bei der Kontrolle des Deutschlandtickets auch nach dem Personalausweis fragen.
Das ist was sich viele von uns vielleicht gar nicht vorstellen können,
sagt Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder.
Dass das ein solches Konflikt- und Gewaltpotenzial beinhaltet, dass allein die Frage nach dem Fahrschein, die Frage nach dem Personalausweis dazu führt, dass es manchmal sogar zu Gewalt kommt. Nicht nur zu verbaler Gewalt, sondern sogar zu körperlicher Gewalt.
Schnieder ist als Verkehrsminister selbst gefordert. Für seine Ideen braucht es neue bzw. geänderte Gesetze in Bund und Ländern. Daher stellt er diesmal nur Prüffelder vor. Mehr Personal im Nahverkehr, mehr Videoüberwachung, auch mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz, härtere Strafen. Für härtere Strafen hatte sich auch Bundesinnenminister Dobrindt schon ausgesprochen. Eine einfache Forderung, aber Strafen werden Angriffe wohl kaum verhindern. Nur kosten sie erstmal nichts. Andere Maßnahmen hingegen sind teuer, vor allem mehr Personal. Und das ruft die Gewerkschaften auf den Plan. Heike Moll, Betriebsratsvorsitzende DB Regio.
Als Konzernbetriebsratsvorsitzende bin ich es tatsächlich leid, wenn ich Politiker höre, die über unsere Kolleginnen und Kollegen als Kostenfaktor sprechen.
Die Bahn will 200 zusätzliche Sicherheitskräfte einstellen und die variabel in Zügen einsetzen. Die Gewerkschaften aber verlangen doppelte Besetzung in möglichst allen Zügen und auch mehr Bundespolizisten. Sie haben den Bundeskanzler aufgefordert, die Sicherheit bei der Bahn zur Chefsache zu machen.
Soweit Sabine Henkel zum Bahnsicherheitsgipfel heute. Nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter sollen Mitarbeiter also zum Beispiel mit Bodycams besser geschützt werden. Dazu hatten wir in den Tagen ja auch einen Experten hier im Interview, der die nachhaltige Wirkung dieser Körperkameras auch bestätigte und meinte, oft können die wirklich dazu beitragen, dass solche Situationen entschärft werden. Aber was sagen all diese Angriffe, zum Beispiel auch auf Zugbegleiter und die Diskussion, die jetzt anhält, über uns als Gesellschaft aus? Das kommentiert jetzt Nicole Markwald aus dem ARD Hauptstadtstudio.
NDR Info. Die Meinung.
Was ist eigentlich los mit uns? Es findet ein Gipfel statt, auf dem besprochen wird, wie sich das Bahnpersonal besser schützen lässt. Ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, niemand sollte Angst haben, wenn er seinen Job macht. Kein Pflegepersonal, keine Lehrer, keine Polizeibeamten. Aber die Realität sieht anders aus. Ein Zugbegleiter stirbt durch den Angriff eines Passagiers bei der Ticketkontrolle. Das Entsetzen in der Öffentlichkeit ist enorm. Die Politik will helfen, deshalb der Gipfel. Der Angriff im Zug ist kein isolierter Ausrutscher. Er ist Teil eines größeren Problems, einer zunehmenden Verrohung. Und die zeigt sich nicht nur auf Bahnsteigen oder in Notaufnahmen, sondern auch hinter verschlossenen Türen. Denn wir haben in dieser Woche auch gelernt, dass die meisten Opfer von Gewalt in unserem Land nicht mal zur Polizei gehen. Diese Übergriffe finden in den Familien und in Beziehungen statt. Und weil sie nicht gemeldet werden, bleiben sie im sogenannten Dunkelfeld. Täter und Täterinnen kommen davon. Weniger als 10% der Gewalterfahrungen werden angezeigt. Das ist das Ergebnis der Dunkelfeldstudie. Die Fälle, über die berichtet wird, die öffentlich werden, sind also wirklich nur ein kleiner Ausschnitt. Was ist eigentlich los mit uns? Was sind die Gründe für diese Aggression, die Wut, die Gewalt hinter verschlossenen Türen, aber auch auf offener Straße? Und was kann die Politik da tun? Sie kann mit gutem Beispiel vorangehen. Für mich heißt das vereinen statt ausgrenzen. Gutes hervorheben statt auf Schlechtem herumreiten. Verständnis haben und nicht nur so tun. Ganz konkret kann Politik beispielsweise Chancengleichheit für Frauen fördern und so Abhängigkeiten verringern. Sie kann mehr Geld in Anti-Aggressivitätstraining bereitstellen. Sie kann in Schulen gehen und aufklären, was wahre Gleichberechtigung bedeutet. Doch es liegt auch an uns. Für ein gutes Miteinander müssen wir uns mit Respekt begegnen. Zuhören, auch wenn wir anderer Meinung sind. Hin- und nicht wegsehen, wenn etwas nicht stimmt. Oder wie Bahnchefin Evelyn Paller beim Bahngipfel mahnte, wir als Gesellschaft müssen in den Spiegel schauen und sagen können, wir haben alles dafür getan, um Hass und Gewalt zu beenden und Respekt und Toleranz in unserer Gesellschaft zu stärken.
Die Angriffe auf Bahnmitarbeiter, die diese Gewalt ja auch betrifft, die angekündigten Sicherheitsmaßnahmen und die anhaltende Debatte, das war der Kommentar dazu von Nicole Markwald aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Es ist der Vorwurf der Vetternwirtschaft, mit dem die AfD aktuell konfrontiert ist. Per Definition Vetternwirtschaft, also eine übermäßige Vorteilsbeschaffung durch und für Familienangehörige oder Freunde. Wir hatten ja auch gestern hier bei NDR Info vor allem über den Landesverband Sachsen-Anhalt schon berichtet, um den es da geht. Denn da waren einige Fälle bekannt geworden, in denen Familienangehörige von AfD-Politikern bei anderen AfD-Bundestagsabgeordneten zum Beispiel beschäftigt worden sind. Auf Diagrammen sieht man diese Verflechtung ganz gut. Co-Parteichef Tino Chrupalla hatte mit dem Blick darauf bereits am Sonntag in der ARD-Sendung bei Karen Mioska von einem Störgefühl gesprochen. Und er sagte, es handele sich zwar um Verträge, die rechtskräftig und nicht zu beanstanden seien, aber ein Geschmäckle hat es. Und heute gerät Chrupalla selbst in die Schlagzeilen. Darüber habe ich kurz vor Sendung mit unserer Korrespondentin in Berlin, mit Sarah Beham, sprechen können und konnte das nochmal einordnen. Um was geht es jetzt bei Chrupalla konkret?
Ja, die AfD vor allem in Sachsen-Anhalt, die kämpft ja gerade mit Vorwürfen der Vetternwirtschaft. Und jetzt eben wird der Co-Vorsitzende der Partei, Tino Chrupalla, der selbst mit so einem Vorwurf konfrontiert. Da hat der MDR recherchiert, dass Chrupalla seit vielen Jahren die Ehefrau eines sächsischen AfD-Landtagsabgeordneten, also eines Freundes von ihm, beschäftigt. Ich muss aber wirklich zur Einordnung betonen, die Frau, die Mitarbeiterin, die hat Chrupalla schon 2017 eingestellt, also vor dem Einzug seines Freundes in den Landtag dort. Das war nämlich erst 2019. Das hat Chrupalla so auch auf X veröffentlicht.
Also schon anders einzuordnen als die Vorwürfe rund um den Landesverband Sachsen-Anhalt. Aber grundsätzlich, das ist ein erlaubtes, wenn auch fragwürdiges Vorgehen.
So ist es. Auf Bundesebene und auch in Sachsen-Anhalt sind diese sogenannten Überkreuzanstellungen, also dass du Verwandte von anderen Abgeordneten bei dir anstellst, nicht verboten. Das ist legal. Das haben wir auch hier nochmal bei der Bundestagsverwaltung abgefragt. Da heißt es aber auch, beziehungsweise kann man auch so rauslesen, da gibt es eine gesetzliche Lücke. Und wo Lücken sind, werden sie auch ausgenutzt. Das haben wir auch in der Vergangenheit auch bei anderen Parteien gesehen. Daher bin ich gespannt, ob die AfD für die eigene Partei, für die eigene Fraktion, aber vielleicht Regeln verschärft, so wie wir es auch bei anderen Parteien gesehen haben.
Ja, die CDU in Sachsen-Anhalt, die wirft der AfD dort ja eine clanartige Struktur vor. Die AfD ist aber immer mit diesem Anspruch angetreten, eben gegen das Establishment zu kämpfen. Wie passt denn dieser Vorwurf dann zur eigenen Erzählung?
Ja, das ist genau der Punkt, der für die AfD jetzt brenzlig wird und auch eine Doppelmoral darstellt. Denn wenn wir uns nochmal bewusst machen, die Partei trägt ja auch bewusst Alternative im Namen, ist bewusst angetreten mit dem Vorwurf und dem Versprechen ja zugleich, wir machen alles besser und anders als die, um jetzt auch im Wording der AfD zu bleiben, als die sogenannten Altparteien, denen werfen sie ja Vetternwirtschaft vor. Und jetzt ist die AfD selbst davon betroffen. Das kratzt natürlich enorm an der Glaubwürdigkeit, das kostet Vertrauen und das sagen uns auch Abgeordnete, mit denen wir sprechen, so hinter vorgehaltener Hand, ja, das ist brandgefährlich.
Und das nämlich in einem super Wahljahr, auch für die AfD. Und offenbar bleibt das Thema der AfD jetzt erstmal ja auch erhalten. Wie alarmiert reagiert denn die Parteiführung darauf überhaupt?
Ja, das Thema wird die AfD noch beschäftigen. Und da ist der Druck auch auf die Parteispitze jetzt eben wegen des Superwahljahrs sehr hoch, dass sie reagieren müssen. Bislang verfolgen die Vorsitzenden meinem Eindruck nach eher das Motto, ja, abtauchen und auch aussitzen. Anfragen bleiben ja bislang unbeantwortet, aber intern ist da viel Druck da. Das wird auch ganz deutlich, wenn ich mir zum Beispiel auch ja die Aussagen im Netz anschaue. Prominentes Beispiel, der rechtsextreme Vordenker Götz Kubitschek, der schreibt in seinem Online-Tagebuch, der Schaden sei schon da, die Glaubwürdigkeit habe einen Riss, mit der Aufforderung, jetzt wörtliches Zitat, aufräumen muss man. Und auch Björn Höcke, AfD-Landeschef in Thüringen, der hat auf X geschrieben, man könne nur an sich selbst scheitern, aber dieses Scheitern, das gerate in den Bereich des Möglichen. Da geht also ja die Sorge um und gleichzeitig wird dadurch natürlich der Druck erhöht, zu handeln.
Soweit Einschätzung und Informationen von Sarah Beham aus dem ARD-Hauptstadtstudio zum Vorwurf der Vetternwirtschaft innerhalb der AfD.
NDR Info. Die Olympischen Winterspiele in Italien.
Und die letzten Minuten der Themen des Tages gehören auch heute Abend dem Sport. Siebter Tag bei den Winterspielen und wir schalten nach Mailand zu Julia Büchler im ARD-Olympiateam. Julia, Freitag der 13., das klingt so unheilvoll, aber so richtig Glück hat er dem deutschen Team nicht gebracht, oder?
Nein, richtig enttäuscht ist der Biathlet Philipp Navrat. Der hat heute auch noch Geburtstag. 33 Jahre ist er alt geworden und hat einen Wettkampf erlebt, der ja ihm überhaupt nicht gefallen kann. Er ist nämlich am Schluss 26. geworden. Also da lief alles schief im Schießen, drei Fehler und in der Loipe konnte er auch nichts mehr aufholen. Also für ihn ein gebrauchter Tag. Der beste Deutsche, das war Philipp Horn aus Thüringen mit Platz 10. Er hat nur eine Scheibe stehen lassen, aber man muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich die Laufzeiten anschaut, auch mit einem perfekten Schießen an diesem wunderschönen Tag, heute strahlend blauer Sonnenschein und fast schon T-Shirt-Temperaturen, aber auch da wäre er ja nicht um die Medaille mitgelaufen.
Aber heute Abend könnte in der Eisbahn auch mal was gehen, oder?
Ja, die liegt ja wunderschön in Cortina d'Ampezzo. Sie endet fast mitten in diesem kleinen Nobeldorf, muss man schon sagen. Überall Pelz und Aperol-Spritz gefühlt. Und hier mittendrin finden heute Abend eben die Skeleton-Finalläufe statt im Einer. Die Männer sind dran und das sieht nach Jubel aus für Deutschland. Nämlich Alex Jung aus Sachsen, der ist auf Platz 2 und Christopher Grother aus Thüringen auf Platz 3. Er hat ja letztes Jahr schon als erster Deutscher den Olympiasieg geholt für Deutschland eben. Und aktuell ist nur der Favorit Matt Weston aus Großbritannien zu schlagen. Der führt, aber es ist alles drin. Und so gefühlt, diese Eisbahn, die glitzert ja fast schon schwarz-rot-gold, so wie oft wie wir da schon jubeln durften.
Ja, da durften wir jubeln. Aber lass uns mal auf die 7 Tage schauen, die hinter uns liegen. Quasi schon Halbzeit, Bilanzzeit. Die Erwartung bei den Winterspielen ans deutsche Team ist ja immer hoch. Aber vielleicht ein bisschen zu hoch. Wie fällt denn deine Zwischenbilanz aus?
Naja, also aktuell haben wir insgesamt 9 Medaillen, 4-mal Gold, 3-mal Silber und 2-mal Bronze. Damit sind die Deutschen gut dabei. Vor 4 Jahren hatten sie insgesamt 29, aber die Bobfahrer, die legen ja erst am Wochenende los.
Dann schauen wir da natürlich auch nochmal drauf. Erstmal herzlichen Dank für diese Einschätzung. Wir sind für später nochmal verabredet aus dem ARD-Olympiateam Julia Büchler. Ja, und damit enden auch unsere Themen des Tages für heute, diesen Freitag, der 13. Die Themen des Tages immer bei uns um 17:45 und wenn Sie mögen, danach auch abrufbar in der ARD-Audiothek.